Deutschlandfunk. Streitkultur.
Zur Premiere der Sendung Streitkultur im Deutschlandfunk begrüße ich Sie. Mein Name ist Christiane Florin. Schön, dass Sie zuhören.
Ich habe nur eine Frage. Darf man ja auch seine Meinung sagen?
Seit dem Wahlkampf ist die politische Atmosphäre in den USA vergiftet, aber auch für Deutschland befürchten Beobachter für die kommende Bundestagswahl eine Schlammschlacht.
Wir sehen da in den letzten Jahren so zwei konkurrierende Modelle, also einmal sowas wie einen konstruktiven Streit um Ideen und Vorschläge und seit nun einigen Jahren aber auch sowas wie die destruktive Provokation.
Warum befragt man nicht das Volk und lässt das Volk abstimmen?
Ich glaube, auch das Zuhören ist das Wichtige, um dann miteinander wieder ins Gespräch zu kommen, eine Gesprächskultur auch wieder möglich zu machen, eine Streitkultur sicherlich auch.
Darum schließe ich mich dem fast paradoxen Vorschlag des englischen Historikers Timothy Gardner Ash an, der für die Diskussionskultur eine robuste Zivilität fordert. Das meint doch wohl heftig streiten, aber mit Respekt und manchmal auch mit dickem Fell.
Jede Sendung hat eine Frage und die erste macht unser neues Format zum Thema. Haben wir das Streiten verlernt, lautet unsere Leitfrage für heute. Zum Streiten bereit sind die Schriftstellerin und Literaturkritikerin Thea Dorn. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Und der Philosoph Daniel Pascal Zorn, dessen Buch Logik für Demokraten gerade erschienen ist. Herzlich willkommen, Herr Zorn.
Hallo.
Haben wir das Streiten verlernt? Frau Dorn, Sie haben 60 ungestörte Sekunden Zeit, um darauf mit Ja zu antworten.
Ich denke, dass wir es tendenziell verlernt haben. Ich möchte damit anfangen, dass ich die Streitbarkeit für eine Tugend halte. Das heißt, diese Tugend geht flöten, wenn man entweder zu harmoniesüchtig ist auf der einen Seite, das ist das eine Extrem, jemand, der immer sofort nachgibt, weil er Angst hat, wenn es ungemütlich wird. Und auf der anderen Seite des Spektrums steht der Zankhansel, der einfach dauernd Recht haben muss und überhaupt nicht zuhört. Der ist sozusagen das andere Extrem. Und natürlich ist die Gretchenfrage, die ja auch schon in den Stimmen, die wir eben gehört haben, durchklang, was heißt das eigentlich Streiten? Heißt Streiten, ich will gewinnen, ich will meine Meinung durchsetzen? Oder ist ein Streit etwas, wo ein Erkenntnisinteresse besteht, wo man die Hoffnung hat, dass man anschließend klüger oder zumindest mit veränderten Ansichten und Meinungen vom Kampfplatz geht, als man hineingegangen ist? Das sind für mich die beiden zentralen Achsen, wenn man über das Thema Streit diskutieren will.
Ihr Einspruch, Herr Zorn, auch Sie haben 60 Sekunden.
Ich habe die Gelegenheit, jetzt deswegen einen Einspruch zu formulieren, weil ich mir mit Frau Dorn zunächst mal ganz einig bin. Was bedeutet, dass wir das Streiten offensichtlich nicht in jeder Hinsicht verlernt haben. Und ich hoffe auch nicht, dass wir es verlernt haben, weil sonst dieses Gespräch uns nicht gelingen wird. Allerdings macht diese Frage zwei Voraussetzungen und die würde ich gerne nochmal ansprechen. Nämlich erstens, dass man was verlernt hat, setzt voraus, dass man es vorher schon gelernt hat. Und dann könnte man fragen, haben oder hatten wir es denn mal eigentlich gelernt? Und wenn wir es gelernt haben, was hat eigentlich dazu geführt, dass wir es verlernt haben? Und in der Tat, da stimme ich mit Frau Dorn überein, ist Streit mehrdeutig. Zum Beispiel bedeutet er polemische Auseinandersetzung, rhetorischer Redestreit oder eben auch argumentierendes Gespräch. Und ich würde das aber nicht als Kontinuum anlegen, sondern ganz kategorial unterscheiden. Wann ein Streit gelingt und wann er nicht gelingt, hängt davon ab, welche Voraussetzungen man in einem Streit macht.
Frau Dorn, reden wir doch mal über das Wir. Damit gemeint sind Politik, Medien, der öffentliche Raum. Wer hält da wen vom Streiten ab?
Ich glaube, dass man da zu spät einsteigt. Streiten lernt man viel, viel früher. Streiten lernt man in der Kindheit, in der Jugend, das lernt man erstmal zu Hause. Ist man in einem Milieu groß geworden, wo man die Erfahrung gemacht hat, mir wird ständig nachgegeben, ich komme überhaupt zu keiner triftigen Konfrontation? Oder komme ich aus einem Milieu, wo sozusagen so klar ein Meinungsterror oder auch ein sonstiger Dominanzterror herrschte, dass ich entweder nur krass dagegenhalten konnte oder eben immer klein beigeben? Und das dürfen wir nicht unterschätzen, dass ich doch durchaus in den letzten 20, 30 Jahren sowas Ähnliches wie eine übergroße Konsens- und Harmoniesucht breit gemacht hat. Und auf einmal tauchen eben diese hässlichen, lauten Stimmen auf, die brüllen und sagen eben, ich will meine Meinung sagen und das wird man doch noch sagen dürfen. Und das trifft aber auf ein Milieu, was es überhaupt nicht mehr gewohnt war, sich ernsthaft um Sachen auseinanderzusetzen, weil Hauptsache, dass Ruhe im Sandkasten war. Und da hat sicher auch der Regierungsstil der Bundesregierung in den letzten 10, 15 Jahren dazu beigetragen, dass man den Eindruck hatte, Hauptsache, alle haben sich im großen Sandkasten lieb.
Herr Zorn, Sie haben vorhin kritisiert, dass das Wort verlernt vorkommt, dass man also davon ausgeht, es gab eine Zeit, wo es schon mal besser war. jetzt wollen wir nicht gerade zum Investiturstreit zurückgehen, gab es eine Zeit, in der es einmal besser war? In dem Lebenshorizont der hier Anwesenden, also so zwischen 1968 und heute?
Es gab zu allen Zeiten Diskussionen darüber, wie man miteinander streiten muss. Das gab offensichtlich immer eine große Menge von Leuten, die insbesondere vor allem auf ihre Meinung beharrt haben. Und es gab eine kleinere Gruppe, die das dann problematisiert hat. Manchmal waren es sehr, sehr wenige, manchmal waren das mehr. Und in unserer heutigen Gesellschaft würde ich fast sagen, wir leben in einer Zeit, in der wir gut miteinander streiten können, sind aber jetzt des Streits bedroht. Und damit müssen wir uns dann eben auch im Streit auseinandersetzen.
Ich glaube, dass man schwierig über Streit und Streitformen reden kann, wenn man sich nicht fragt, was befähigt einen Menschen überhaupt? Wie muss ein Mensch strukturiert sein? Oder über welche Tugenden muss ein Mensch verfügen, damit er triftig streiten kann? Und da gibt es eben die Gefahr, dass Leute übertrieben harmoniesüchtig sind, dass sie es einfach überhaupt nicht ertragen, wenn ein Dissens entsteht.
Ist streitlustig für Sie ein Kompliment?
Ich streite lustig nicht. Ich nehme wirklich das schöne deutsche Wort, die Streitbarkeit. Weil auf der anderen Seite steht eben dieser Zankhansel. Der geht auf ein Terrain, weil er bestätigt werden will, weil er sich durchsetzen will, weil er Recht haben will. Mit dem kann man genauso wenig streiten wie mit dem defensiven Menschen, der immer nur damit Frieden herrscht, nachgibt.
Ich würde da nur an der Stelle einhaken wollen, wo Sie gerade von Tugenden gesprochen haben. Denn aus meiner Sicht gibt es doch einen klaren Unterschied zwischen Befähigung und wie ein Mensch strukturiert ist. Das sind Aussagen darüber, wie ein Mensch ist. Und Tugenden, etwas, was ein Mensch kann. Jeder von uns hat eine gesellschaftliche Prägung. Jeder von uns kommt aus einem gewissen Milieu. Jeder von uns hat Streit eventuell anders erlebt. Aber Auseinandersetzung mit dem Problem des Streits lebt eben davon, dass wir Menschen prinzipiell zusprechen müssen, dass sie es auch anders können. In dem Moment, wo wir sagen, dass sie eben so sind, haben wir den Streit nämlich schon für uns entschieden.
Aber das habe ich ja nicht gesagt. Also der Tugendbegriff involviert ja gerade, dass Tugenden nichts sind, womit die Menschen auf die Welt kommen, sondern Tugenden sind ein mühsamer Prozess. Das ist eine Arbeit, wenn man so will, an der Charakter-Hardware. Da muss dauernd dran gearbeitet werden, dass man Tugenden erwirbt.
Genau. Und ich habe mich auf Befähigung und der Mensch ist so strukturiert bezogen gerade mit der Kritik und würde eben sagen, genau diese Zuschreibungen sind eventuell schon insofern problematisch, weil wir Menschen dann erklären, wie sie eben geworden sind und nicht in dem erklären, was sie tun könnten, wenn sie es anders machten, als sie es bisher machen.
Herr Zorn, Sie setzen in der Art, wie Sie streiten, zum Beispiel auf Facebook, stark auf das Argument. Mhm. Ist das Gegenüber immer offen für Argumente?
Ich glaube nicht, dass es irgendeine Position gibt, die immer geht. Wenn das eine Position von sich behauptet, ist sie auf jeden Fall einer metaphysischen Voraussetzung verdächtig.
Dann bin ich verdächtig.
Nein, es geht natürlich nicht immer, aber es gibt mehr als einen Ausweg aus dieser Situation. Das heißt, wenn Sie mit jemandem streiten und mit jemandem argumentieren, dann ist natürlich zunächst mal das Ziel, Ihr Gegenüber von etwas zu überzeugen oder Ihr Gegenüber hinsichtlich seiner eigenen Überzeugungen nach Gründen zu fragen und zu fragen, warum Sie dem zustimmen sollen. Aber wenn Ihr Gegenüber nicht argumentieren möchte, sondern ein, wie hat Frau Dorn gerade gesagt, ein Zankhansel ist, dann kann man immer noch zeigen, was dieser Zankhansel eigentlich alles einsetzen muss, um trotzdem seine Meinung durchsetzen zu wollen. Und dann ist der Adressat nicht unbedingt der Zankhandel, sondern dann ist der Adressat das stille Publikum, das zuhört und sieht, dass man auch sachlich mit einem Zankhandel umgehen kann, ohne selber einer zu werden.
Frau Dorn, glauben Sie an die Sachlichkeit des Streits?
Das ist eine wunderschöne Idee. Es ist die Uridee der Philosophie, wenn man so will. Also wenn man die platonischen Dialoge nimmt, die ja gewissermaßen die Urmutter allen philosophischen Streits sind. Mich hat immer die Frage beschäftigt, warum haben Theater sich nie wirklich für diese Dialoge interessiert? Also warum spielen wir dann eben doch lieber Shakespeare, wo Figuren mit sehr, sehr komplexen Abgründen, die alles andere als am rationalen Diskurs interessiert sind, aufeinanderkrachen? Was ist das Problem, wenn man so will, oder die Fiktion, die schöne Fiktion zugegebenermaßen der Philosophie, dass sie dann uns plötzlich doch ab irgendeinem Punkt den Eindruck hat, das sind ja nur redende Köpfe. Haben die denn wirklich genug Leben? Haben die genug Unterleib? Ich will dem überhaupt nicht vorwerfen, dass es blutleer sei, aber ich fürchte, dass diese philosophische Fiktion, dass alle sehr, sehr schnell bereit sind, sich gewissermaßen entspannt zurückzulehnen und zu sagen, lass uns jetzt mal ein eben entspanntes, leidenschaftliches, aber entspanntes Streitgespräch führen. Ich fürchte, dass man da 90% der Menschheit einfach draußen lässt, weil eine doch erhebliche Menge an Menschen sich eher wiederfindet, wenn Positionen aufeinanderkrachen, wenn es hoch hergeht. Und das gezeigt zu bekommen, ist möglicherweise erhellender. Also ich bin ja der Philosophie, wenn Sie so wollen, abhanden gekommen. Ich habe das ja auch studiert und unterrichtet und bin dann in die Literatur gewechselt, weil ich irgendwann zu dem Eindruck bekommen bin, vielleicht ist diese philosophische Fiktion, dass wir es mit strukturell an der Vernunft orientierten Zeitgenossen zu tun haben, eben wirklich nur eine Fiktion. Und vielleicht erreicht man die Leute auch in Sachen Selbsterkenntnis besser, wenn man ihnen extrem vorführt, wie zum Beispiel Dialoge schiefgehen können, wie Streit eskaliert, dass da die Leute vielleicht dann doch plötzlich mit einem Erkenntnisschauer irgendwann ganz unterschwellig durchrieselt werden, als wenn man sie versucht, darauf hinzuweisen, welche Widersprüche sie im Diskurs machen oder meinetwegen die Annahmen, die Diskursethik, die ja durchaus mal eine sehr beliebte Disziplin innerhalb der Philosophie war, wo man irgendwie versuchte zu sagen, jeder, der sich auf ein Gespräch einlässt, erkennt bestimmte moralische Standards schon an. Und das halte ich wirklich alles für philosophische Luftgebäude.
Herr Zorn, plädieren Sie für eine Philosophie ohne Unterleib und ohne Herzblut?
Nein, keineswegs. So würde ich übrigens auch die platonischen Dialoge nicht verstehen. Sie müssen sich mal vor Augen führen, was der Kontext dieser Dialoge war. Der Kontext dieser Dialoge war eine unglaublich entwickelte Streitkultur. Platon schreibt als Außenseiter in einer Kultur, die nur die Redelehrer kennt, als Sophisten, die genau das tun, die aus allen möglichen Richtungen Streit eskalieren lassen. Und insofern ist Platon sozusagen die Gegenspannung zu dieser Kultur. Und dann darf man das, glaube ich, auch nicht als Beschreibung des idealen Gesprächs verstehen, sondern das ist der Versuch, wenigen Leuten in einem Garten im Norden von Athen eine bestimmte Form von Haltung beizubringen, und zwar indem sie diese Dialoge genauso lesen, wie Frau Dorn das gerade vorgeschlagen hat, indem sie es mit verteilten Rollen lesen, indem sie das inszenieren und daraus lernen, wie bestimmte Gesprächshaltungen sich zueinander verhalten. Und so verstehe ich eigentlich meine Position. Das, was ich vorschlage, ist zunächst mal das Erlernen einer Praxis, die sie jederzeit zu dem, was sie eh schon können, hinzufügen können, die ihnen aber vielleicht in bestimmten Situationen hilft, in denen sie vorher hilflos waren.
Sie hören die Sendung Streitkultur im Deutschlandfunk mit der Schriftstellerin und Literaturkritikerin Thea Dorn und dem Philosophen Daniel Pascal Zorn. Sie streiten darüber, ob wir das Streiten verlernt haben. Das wird man doch wohl noch sagen dürfen. Ausweitung der Formulierungszone nennen Sie das in Ihrem Buch, Herr Zorn. Was sagt dieser Satz über die aktuelle Streitkultur aus?
Na, er sagt aus, dass es offensichtlich erhebliche Teile unserer Bevölkerung gibt, die den Eindruck haben, dass es bestimmte Tabus im Diskurs gibt, Dinge, die nicht ausgesprochen werden.
Und gibt es diese Dinge?
Es gibt, glaube ich, keine Gesellschaft auf der Welt, die keine Tabus hat. Also jeder, der in einem Diskurs sagt, ich finde Sex mit Dreijährigen prima, wird zu Recht ein Problem haben. Also dass es Tabus gibt, ist überhaupt keine Frage. Ich denke, der Streit geht eher darum, was sind die Tabuzonen? Und eine autoritäre Gesellschaft besteht letzten Endes einzig und allein aus Tabuzonen. Und unsere permissiven westlichen Gesellschaften, die eben eine lange Geschichte, eine 2500-jährige Geschichte eines sich auch Befreiens im Diskurs und immer mehr Tabu-Mauern niederreißen hat, das ist ja das interessante Paradox, dass alle die, die den Eindruck haben, man dürfe bei uns überhaupt nicht mehr frei reden, erstmal würde ich denen immer entgegenhalten, macht euch mal klar, wenn ihr euch historisch und auf der Welt umguckt, dass es keine Gesellschaft gibt, in der man so viel reden darf wie bei uns und über so viel reden darf wie bei uns. Das ist wirklich ein winziges Feld dessen, was wirklich sanktioniert wird. Das andere, was gemeint wird, ist ja, ich gehöre dann in einem bestimmten Milieu nicht mehr dazu oder man wirft mir vor, ich sei vielleicht ein moralisch verdächtiger Mensch. Die Wut darüber, dass man damit gewissermaßen von dem, was man für die feineren oder richtigeren Kreise der Gesellschaft hält, ausgeschlossen wird. Ich denke, das verbirgt sich eigentlich hinter dem Satz, dass man das nicht sagen darf. Natürlich darf jeder in Deutschland sagen, ich mag Flüchtlinge nicht, ich finde Flüchtlinge ein Problem, ich will sie nicht im Land haben. Er wird natürlich erleben, dass ihm extremer Gegenwind entgegenschlägt. Und das ist aber auch, finde ich, kein Problem.
Vielleicht darf ich dazu noch ergänzen, dass wir jetzt gerade die ganze Zeit voraussetzen, eine Ordnung, in der man darf oder nicht darf. Das ist eine moralische Ordnung. Aber das ist einfach nicht die einzige Art und Weise, wie man den öffentlichen Diskurs betrachten kann. Es gibt auch eine andere Art und Weise, die eben nicht mit dürfen oder nicht dürfen zu tun hat, worauf dieser Satz eben rekurriert ist. Man bekommt moralistisch vorgeschrieben, worüber man reden darf. Und das ist ja schon eine Behauptung. Und was ich jetzt machen kann, ist, ich kann diese Behauptung nehmen als eine Behauptung und kann fragen, wie rechtfertigst du das? Mit welchen Gründen rechtfertigst du diese Behauptung? Und dann bin ich in einen anderen Modus eingetreten, der nicht nach dürfen oder nicht dürfen Begriffen entscheidet, sondern der das Aussprechen von etwas, also die Faktizität, eine Rede, die ich einfach führe, eine Meinung, die ich sage, eine Aussage, die ich treffe, und das Gelten können von etwas, also ob ich dieser Aussage, dieser Meinung zustimmen muss oder nicht, voneinander unterscheidet, aber nicht am Kriterium irgendeiner festgelegten Moral, sondern am Kriterium zum Beispiel, dass sich der andere in dem, wie er sie begründet, sich selbst widerspricht. Ich würde mich dagegen wehren wollen, zu behaupten, dass die moralische Anordnung in der Gesellschaft, nur weil sie so weit verbreitet ist, in irgendeiner Form grundlegend ist. Es sind zwei Formen, mit Rede umzugehen. Das, womit wir konfrontiert sind, ist auch eine Redeform, die gerade sich anschickt, sich zu verabsolutieren und die genau so funktioniert. Die genau so funktioniert, dass sie von bestimmten Subjektivismen ausgeht, davon ausgeht, dass jemand sagt, ich meine aber, der andere sagt, ich meine aber, und man überhaupt nicht mehr auf Gründe achtet. Und dagegen, finde ich, muss man eine Gegenspannung entwickeln.
Wir Journalisten bekommen ja jede Menge Post in der Art, ihr verschweigt uns etwas, ihr habt viel zu viele Tabuzonen, ihr seid politisch korrekt, ihr streitet gar nicht mehr, sondern ihr biegt sofort in den Mainstream ein. Erfahrungsgemäß reagiert das Gegenüber aber auf die Nachfrage, wie rechtfertigen Sie das, nicht mit ernsthaftem Nachdenken, sondern mit einer Verstärkung des Vorwurfs.
Ja.
Wie erleben Sie das?
Dann muss man damit umgehen und muss sagen, jetzt hast du zum Beispiel einfach nur deine Behauptung wiederholt. Und wenn du möchtest, dass ich dir zustimme, dann musst du mir was anderes geben als nur die Wiederholung deiner Behauptung. Wenn du nicht möchtest, dass ich dir zustimme, warum sagst du mir deine Meinung? Was ist dann dein Ziel? Möchtest du mich überzeugen oder möchtest du mich darüber informieren, was du meinst? Oder geht es dir darum, einfach mal deinen Frust loszuwerden? All das kann man fragen. Es geht ja nicht darum, einen Sympathiepreis zu gewinnen. Es geht darum, wieder so miteinander zu reden, dass auch Argumente geführt werden können, ohne dass sie sofort mit dem Hinweis auf irgendeine grundlegende Moral wieder zugeschmiert werden.
Also ich würde jetzt die ketzerische Frage stellen, wie viel kann diese Art von Diskurs denn, also das wäre ein massives Argument gegen das Unternehmen, was Platon gestartet hat, hat mich jemals tatsächlich ein philosophisches, ein argumentierendes Gespräch dazu gebracht, dass ich wirklich bereit bin, diese Grundorientierung, die ich mir für die Welt zurechtgelegt habe, in Frage zu stellen. Weil da machen wir uns nichts vor. Wir Menschen existieren, weil wir erstmal uns ein Weltbild im Laufe der Jahre zimmern, aus verschiedensten Quellen speisen. Ich habe schon den Eindruck, dass relativ massive Ereignisse passieren müssen, damit ich überhaupt bereit bin, diese Grundorientierung in Frage zu stellen.
Ja.
Und das ist für mich als Autorin einfach auch eine spannende Frage zu sagen, wo sind solche Markpunkte, solche Eckpunkte, wo überhaupt wieder eine Durchlässigkeit entsteht, dass Weltbilder in Frage gestellt werden dürfen. Man trifft ja im Augenblick nur Leute, die alle felsenfest davon überzeugt sind, dass sie Recht haben.
Es geht beim guten Streit um Erschütterbarkeit.
Ja, ist das? Nennen wir es Offenheit oder wie auch immer. Auf jeden Fall, das tut Leuten weh, zugeben zu müssen, ich habe mich möglicherweise geirrt. Ich habe möglicherweise die Welt nicht falsch, aber so wahrgenommen, dass ich heute zugeben muss, ich habe sie vermutlich zu einfach oder eben verzerrt wahrgenommen. Das tut Leuten weh.
Sie haben gerade gesagt, Sie wollen jetzt eine ketzerische Frage stellen. Warum ketzerisch?
Weil es ein schönes Wort ist.
Ja, weil es ein schönes Wort ist, aber Sie haben auch andere Dinge gesagt. Sie haben von vornherein gesagt, das sei ein massives Argument. Dann haben Sie gesagt, wir Menschen existieren doch. Sie haben die Wendung benutzt, machen wir uns nichts vor. All das sind Selbstvalidierungen. Das sind Formen, mit denen Sie das, was Sie sagen, von vornherein als so stark auszeichnen, obwohl die Begründung, die Sie dafür gegeben haben, einfach nur eine Aneinanderreihung von Behauptungen ist.
Aber Herr Zorn, ist das nicht ein
Warten
bisschen
Sie
das Spiel,
kurz.
Ich schaue der Katze dabei zu, wie sie versucht, den eigenen Schwanz zu haschen?
Nein, sondern ich habe jetzt einfach nur beschrieben, was Sie gerade im Argument verwendet haben. Und Sie haben gerade gesagt, Sie überzeugt das nicht, dieses platonische Unternehmen, aber Sie haben es in einem Gegenargument gemacht. Sehen Sie? Sie verwenden Gegenargumente, um zu sagen, dass Argumente Sie nicht überzeugen. Und das überzeugt mich nicht. Und
ich habe ja auch nie gesagt, dass Argumente niemals überzeugen. Ich
das
habe gesagt, es braucht eine bestimmte charakterliche Disposition, ja, damit ich überhaupt für Argumente zugänglich bin.
Das ist richtig,
bin.
Aber das ist
ich
eine Behauptung.
Ich habe darauf verwiesen, dass zum Beispiel fast alle Protagonisten in diesen platonischen Dialogen, das sind vergleichsweise, die haben zum Teil dann schon auch Fragen, weil sie wissen wollen, was das Schöne oder das Gerechte ist und sie sind ratlos. Aber das sind nicht die, mit denen wir es im Augenblick zu tun haben, die mit Schaum vorm Mund in irgendeinem Gasthaus oder auf einem Marktplatz auftauchen. Das ist einfach eine völlig andere erstmal Gefühlstemperatur.
Ja, aber Sie, nochmal, Sie haben jetzt gerade wieder Behauptungen aneinander gehabt.
Ja, aber Entschuldigung, ich kann auch ein Liedchen singen.
Ja, aber Sie können auch einfach mal einen Grund dafür geben, dass Menschen von vornherein Charakter charakterlich dispositioniert sein soll.
Das aber ist von ihr, vornherein habe ich nie gesagt, ich habe gesagt, nein, aber ich, mich interessiert die Frage, wie wird ein Mensch zu dem, was er ist? Wie entsteht sein Weltbild?
Charakterlich dispositioniert impliziert von vornherein, weil charakterlich dispositioniert eine Aussage über die Psychologie eines Menschen ist, so wie er entstanden ist, so wie er genetisch geworden ist. Ich habe Ihnen übrigens auch nicht vorgeworfen.
Habe ich das Wort genetisch in den letzten 20 Minuten verwendet?
Nein, das beschreibt ja Ihre Argumentation. Mehr macht das ja gar nicht. Und ich habe Ihnen auch nicht vorgeworfen, dass Sie behauptet hätten, alle Argumentationen, sondern Sie haben Argumentation in Frage gestellt. Sie haben gesagt, das platonische Unternehmen von Argumentieren funktioniert nicht. Und Sie haben es aber in einem Gegenargument formuliert. Und genau da steckt eben ein Widerspruch drin. Und darauf wollte ich Sie hinweisen. Und derselbe Widerspruch liegt darin, dass Sie genauso wie ich hier eine Freiheit der Rede in Anspruch nehmen, aber gleichzeitig die ganze Zeit darüber sprechen, was der Mensch ist, wie der Mensch ist. Und der Punkt ist eben, ohne Begründung, ohne mich davon zu überzeugen, haben Sie das einfach nicht festzulegen.
Aber die Schwierigkeit ist doch, dass Sie mir hier einen Essentialismus unterschieben wollen, den ich in keiner Sekunde behauptet habe. Ich habe nie gesagt, der Mensch ist, Punkt. Ich sage, Menschen sind geprägt. Es gibt bestimmte Zeitfenster, wo Menschen bereit sind, Weltbilder zu ändern. Das sagt doch nichts darüber, wie der Mensch ist.
Nein, Sie haben aber gesagt, wir Menschen existieren so und so. Sie haben vorhin davon gesprochen, dass wir in bestimmten Milieus aufwachsen. Ich schiebe Ihnen
natürlich
gar keinen Essentialismus
wir in Milieus
unter.
Auf. Ich weiß nicht, wo Sie groß geworden sind. Ich bin in einem Milieu aufgewachsen.
Ja, aber dieses Milieu bestimmt mich nicht in der Hinsicht, dass ich so und so argumentiere. Ich unterschiebe Ihnen gar keinen Essentialismus. Mir geht es eher darum, dass Sie Voraussetzungen machen, die ich nicht überzeugend finde.
Ja, das ist ein gutes Recht, ja.
Ja, genau. Und darum ging es mir gerade. Und das ist eben auch in einem Gegenargument, das in Frage zu stellen, dass das ein Problem ist. Das sind, glaube ich, wenn ich das mal so allgemein im Überflug sagen darf, das sind, glaube ich, die zwei Herangehensweisen an eine Argumentation oder an eine Auseinandersetzung. Man kann einerseits eben versuchen, Meinungen zu formulieren, denen man zustimmen kann oder auch nicht. Oder man kann eben versuchen zu fragen, warum ist das so? Warum,
ich würde aber
warum
eine andere
Warum-Frage.
Also ich würde mit Leuten nicht darüber spiegelfechten wollen, ob sie jetzt gerade einen Selbstwiderspruch begangen haben oder ob das. Ich würde zum Beispiel, wenn mir einer mit einem Weltbild entgegentritt, was mir unsympathisch ist, würde ich ihn fragen, erzähl mir doch mal, wie du zu dem gekommen bist. Ja. Warum bist du so zornig? Warum bist du so wütend? Warum denkst du das? Erzähl mir deine Geschichte. Das interessiert mich viel mehr als solche philosophisch-dialektischen Spiegelfechtereien, wo man sagt, guck mal, du nimmst jetzt was in Anspruch, was du aber vielleicht nicht erfüllst. Ja. Kann man auch machen, soll man machen, habe ich nichts dagegen. Ja. Ich merke nur, mich interessiert das nur mäßig.
Aber Ihr Interesse ist hier A, kein Kriterium und B, ist das, was ich mache, keine Spiegelfechterei. Nein, nicht für mich. Also, sie kann ja alles interessieren, aber es gibt beide Möglichkeiten, im Gespräch damit umzugehen. Und es gibt auch beide Möglichkeiten, ohne dass man die andere Position mit solchen, ja, wie ich es in meinem Buch beschreibe, Pappkameraden wie Spiegelfechterei belegen muss oder in so einer Art selbstreflexivem Spiel oder so. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, muss ich zustimmen oder muss ich nicht? Muss ich das aus Gründen tun oder soll ich einfach nur eine Meinung teilen? Und wenn ich das für mich kläre und mit dem anderen gemeinsam kläre, dann gerate ich in ein Gespräch, das uns vielleicht woanders hinführt, als einfach nur dahin eine Meinung zu sagen, zu der ich dann Ja oder Nein sagen kann.
Also mich würde zum Beispiel viel mehr jetzt die Frage interessieren, wie Sie dazu geworden sind, dass Sie hoffen, dass das der aussichtsreichste Weg ist. Das würde mich jetzt sehr interessieren, aber ich fürchte, damit sprenge ich
und
die Sendezeit.
Auch auf die Gefahr hin, jetzt eine unbegründete Behauptung aufzustellen, aber zum Streit gehört vielleicht auch Selbstkritik. Herr Zorn, Selbstkritik bei Ihnen, wie ausgeprägt ist die?
Oh, ich stelle eigentlich die ganze Zeit in Frage, ob das, was ich sage, auch wirklich so haltbar ist und denke da nochmal drüber nach. Allerdings ist mein Geltungsanspruch auch relativ gering. Also ich sage ja nicht, dass meine Art und Weise zu reden tatsächlich die beste ist, sondern ich sage, dass man sie vielleicht auch mit dem, was man sonst schon kann, dazu entwickeln kann, um eben in bestimmten Situationen darauf zu reagieren. Wogegen ich mich eben wehre, und da steckt vielleicht auch ein Punkt Selbstkritik, weil dieses mich dagegen wehren eben auch sehr philosophisch ist, ist eben die Wahrnehmung in bestimmten Redesituationen von Voraussetzungen, die ich nicht akzeptieren muss. Und die stellt man dann in Frage und daraus entstehen eben missverständliche Situationen oder auch Situationen, die dann aber eine Schwierigkeit bieten. Und das Schöne an der Dialektik ist aber, von der Schwierigkeit kann man wieder ausgehen. Das heißt, auch von der eigenen Selbstkritik kann man wieder gemeinsam im Gespräch zu einem Punkt kommen, von dem man aus wenigstens etwas mehr bekommt als nur Pro und Contra.
Frau Dorn, würden Sie nach diesem Gespräch etwas anders machen im Streiten als vorher?
Ich fürchte, nein. Ich finde es immer interessant, wenn Leute wütend werden, wenn auf einmal Emotionen hochkochen. Und mich interessiert dann eben immer die Frage, die stelle ich dann auch mir selber, wenn ich bei mir merke, aha, jetzt wirst du gerade scharf, zornig, polemisch. Warum bist du jetzt gerade an dem Punkt? Warum wirst du jetzt sauer? Und das finde ich zum Beispiel eine extrem hilfreiche Frage, um was sowohl über sich selber als auch über sein Gegenüber zu verstehen.
Dann hatten Sie ja was an sich zu beobachten heute, oder?
Oh, ich werde die gesamte Heimfahrt nach Berlin nachdenken.
Sie hörten die Sendung Streitkultur im Deutschlandfunk. Ich danke den beiden Debattanten, der Schriftstellerin und literarischen Quartettspielerin Thea Dorn und dem Philosophen und Autor Daniel Pascal Zorn. Mein Name ist Christiane Florin. Auch zuhören ist streiten in diesem Sinne. Ihnen zu Hause danke fürs Mitstreiten. Einen guten Samstagabend.